Shalom, guten Morgen, liebe Gemeinde. Wir werden ja heute das Abendmahl gemeinsam feiern. Und das Abendmahl ist ja eine Anweisung unseres Herrn. Er hat es uns gesagt, dass wir das tun sollen. Das tut zu meinem Gedächtnis. Und das ist das, was wir heute tun werden. Und meine Predigt soll dazu dienen, dass wir uns darauf einstellen, auf das, was er für uns getan hat, auf das Kreuz. Sein Sieg am Kreuz, der damals für die Leute als Niederlage aussah, aber eigentlich der größte Sieg in der Geschichte des Universums war. Und darüber werden wir nachdenken, darüber reden. Und das, was wir beim Abendmahl tun, ich hatte schon mal vor langer Zeit diese Folie euch gezeigt als Erinnerung. Wir blicken nach oben zu ihm. Wir beten, wir schauen und wenn wir das Abendmahl nehmen werden, das ist der Sinn der Sache, dass wir zu ihm hinaufschauen. Dann blicken wir nach hinten, wir erinnern uns. Und das ist ja das, was Jesus gesagt hat, dass wir das zu seinem Gedächtnis tun sollen. Und so bitte ich euch hier alle, weil das ein Befehl unseres Herrn ist, dass wenn ihr das Abendmahl zu euch nehmt, dass ihr euch daran erinnert, was er für uns getan hat. Und wir schauen nach vorne, wir warten, dass er wiederkommt und wir werden das Abendmahl gemeinsam mit ihm in der Ewigkeit feiern. Und das tun wir und ist auch eine Warnung im Abendmahl, dass wir nach innen schauen, dass wir uns... Vermute, ich muss auch Mikro nehmen, ist auch kein Problem, ich nehme lieber das. Und dass wir nach innen schauen und uns selbst überprüfen, was das ist. Das Abendmahl ist ja irgendwie eine Art Symbol oder symbolische Handlung, wobei wir, das ist ja alles, hat eine ganz besondere Bedeutung. Das bedeutet, wir sind ein Teil seines Leibes, wir gehören zusammen, wir haben die Gemeinschaft zusammen. Und das ist das, was wir tun wollen. Und im Christentum gibt es eine ganze Reihe von Symbolen. Und ich habe gedacht, ich bringe das mal mit. Ich hatte früher das schon mal mitgebracht, aber ich zeige euch das nochmal. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen, aber ich werde das euch nochmal erklären, was das ist. Also hier, das ist die Handschrift. Das ist das Alte Testament, in Hebräisch geschrieben. Das ist das, was man früher getan hat. So hat man die Bibel gelesen, die fünf Bücher Mose vor allem, und das ist das hier. Das ist ganz wichtig, ein Teil davon, denn das, was Jesus für uns getan hat, wurde vorhergesagt im Alten Testament, und das ist das auch geschehen. Und dann gibt es in der Geschichte der Christenheit, vor allem am Anfang, gibt es drei Symbole, die eine besondere Rolle gespielt haben. Es gibt auch mehr Symbole natürlich. Aber die drei Symbole haben eine ganz besondere Bedeutung. Und ich finde das ganz faszinierend mit diesen drei Symbolen, weil eigentlich ist das schon eine Botschaft. Das ist an sich eine Predigt, das ist das Evangelium. Das erste ist der Fisch. Ne? Das ist ja hier, könnt ihr sehen, das habt ihr sicherlich schon alle gehört. Es ist ja im Griechischen, das Wort Fisch heißt Ichthys. Ich habe das hier in Griechisch dazu geschrieben. Und das Besondere an diesem Wort Fisch ist, dass die ersten zwei Buchstaben könnten eben, so hat man das genutzt in der Christenheit, dass man das als Erinnerung an das, wer Christus ist. Und das sind die Buchstaben Jesus Christus, Jesus Christus. Und dann Theou Huios, das Fett und das Ü heißt Gottes Sohn. Jesus Christus Theou Huios, Gottes Sohn, und das letzte ist ein S, Soter, Heiland. Das heißt, Jesus Christus ist der Sohn Gottes und er ist unser Erlöser, er ist unser Heiland. Und deswegen haben die Christen einen Fisch genutzt als Symbol. Das ist gerade ganz am Anfang war das ein ganz wichtiges Symbol, das hat man genutzt als Erkennungszeichen, das habt ihr ja schon gehört. Das heißt, das beschreibt das, wer Jesus ist, und wir werden ja heute daran denken. Und das hier ist das Kreuz, das, wie schon Bernhard gesagt hat, ist dann später noch berühmter geworden, weil am Anfang in den ersten Jahrhunderten war das viel zu schrecklich. Das ist das Symbol war ganz furchtbar und niemand würde sich das in den Garten stellen oder an die Wand hängen, weil das einfach so ein furchtbares Symbol ist. Aber das zeigt, was Christus für uns getan hat. Er ist für uns gestorben, so wie die Schriften vorhergesagt haben, ist er für uns gestorben. Er, der Messias, der Sohn Gottes, der Heiland, ist für uns gestorben. Und weil er gestorben ist, und jetzt kommt der Anker, und das war eigentlich für die Christen, vor allem diejenigen, die gestorben sind, weil sie verfolgt worden sind in den verschiedenen, wo sie verbrannt worden sind, den wilden Tieren zum Fraß geworfen sind, das war für sie das Lieblingssymbol. Der Anker ist Hoffnung. Weil er der Messias ist, der Sohn Gottes, weil er für uns gestorben ist, habe ich nur Hoffnung. Auch wenn man mich tötet, auch wenn ich sterbe, das spielt alles keine Rolle, ich werde ja leben. Das ist die Hoffnung, das ist das, was mich festhält. Und deswegen war der Anker ganz besonders beliebt in der Christenheit. Und die Symbole in den Katakomben, da wo die Christen gestorben sind, in der Arena, das war das Lieblingssymbol eigentlich. Aber wir wollen uns heute vor allem auf dieses Symbol konzentrieren. Das Kreuz, was hat er für uns getan? Also das ist ja das Abendmahl, das wir feiern werden. Das ist ja Erinnerung an die Kreuzung, an die Auferstehung. Und deswegen, das ist das Interessante, wie im Grunde genommen ein ganz schreckliches Symbol komplett umgedeutet worden ist. Denn für uns heute ist das ganz schreckliche Symbol umgekehrt. Das ist ein Zeichen der Hoffnung, genauso wie der Anker. Es ist die Liebe Gottes, symbolisiert die Liebe Gottes, Erlösung, Hoffnung. Ursprünglich, wie gesagt, war das ein grauenhaftes Symbol, das Zeichen der Macht, Brutalität Roms. Rom hat das wirklich sehr entwickelt. Die wussten ganz genau, wie man die Menschen quälen kann, damit sie einen furchtbaren Tod am Kreuz sterben. Ich habe in den letzten Monaten eine ganze Reihe von neuen Büchern gefunden und gekauft, die beschreiben, was das eigentlich war im Römischen Reich. Das ist grauenhaft, das kann man kaum lesen. Und das ist das, was Christus auf sich genommen hat. Noch einmal, niemand würde im Römischen Reich auf die Idee kommen, ein Kreuz im Wohnzimmer hinzuhängen. Das wäre so, als ob man einen Galgen hinhängt oder einen elektrischen Stuhl irgendwo hinhängt. Und noch schlimmer, ein Kettchen am Hals. Niemand würde auf die Idee kommen, weil das einfach zu furchtbar war. Und nun hat sich das verändert. Für uns ist das ein Symbol seiner Liebe, der Hoffnung, ein Symbol des Lebens und der Auferstehung. Und die Frage ist, was ist passiert? Wie ist das möglich? Was genau ist geschehen? Und das ist ja das, was wir heute feiern. Und ich möchte mit euch zusammen die Sachen anschauen. Das ist also der Triumph des Kreuzes. Ich werde das gleich nochmal auch das Bild erklären. Und ein Vers, der da eine besondere Rolle spielt, den möchte ich euch zeigen. Das ist 1. Korinther 1, Vers 18. Den Vers kennt ihr ja alle. Denn das Wort vom Kreuz, ich habe erst in einer Luther-Übersetzung und dann in einer modernen Übersetzung, damit man das vergleichen kann, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit, denen, die verloren werden. Ich habe das hervorgehoben mit der gleichen Farbe. Uns aber, die wir selig werden, ist es Gottes Kraft. Und die moderne Übersetzung mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist das etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Was für ein Gegensatz. Und damit wir uns das nochmal besser vorstellen können oder verstehen können, habe ich das hier nochmal in Griechisch dazu genommen, weil ich denke, ein paar Worte könnt ihr erkennen. Logos go orto stauro, also Logos ist das Wort vom Kreuz. Und dann sind zwei Worte, die ich euch zeigen möchte. Das eine ist Moria und das andere Dynamis. Moria ist Schwachsinn, Dummheit. Im Englischen gibt es ein Wort, das davon abgeleitet wird. Das ist ein Schwachsinn. Und für uns, die wir gerettet werden, ist das Dynamis. Theo. Kennt ihr das Wort Dynamis? Dynamit. Das Wort für Kreuz ist für uns, die wir selig werden, ist das Dynamit. Und das ist wirklich erstaunlich, was hier passiert, was hier sein wird. Und wir wollen uns das mal genauer anschauen und uns überlegen. Ich habe mal vor längerer Zeit eine Geschichte gehört, die ich euch erzählen möchte. Und die ist etwas ungewöhnlich. Ich werde euch das erzählen und dafür brauche ich eure Vorstellungskraft. Und zwar, stellt euch mal vor, man hat eine Zeitmaschine erfunden. Eine Zeitmaschine, und dank dieser Zeitmaschine ist das möglich, zurückzureisen. Zum Beispiel in die Stadt Rom im ersten Jahrhundert, wo diese vielen Dinge geschehen sind zu den Zeitzeugen. Und ich habe die Möglichkeit dazu und ich kann ein paar Leute mitnehmen und nach Rom, hier das Bild noch einmal, das ist das alte Rom im ersten Jahrhundert, und ich darf ein paar Leute mit mir mitnehmen von euch. Und ich nehme die Musiker, die Sänger mit, die hier gesungen haben. Ich habe zusammengezählt, das waren 7 Personen hier, die nehme ich alle mit. Und ich darf noch jemand mitnehmen und ich nehme dich mit. Ich nehme dich mit. Und wir versammeln uns, bereiten uns vor, ich bin der Reiseleiter und wir machen uns auf den Weg mit der Zeitmaschine in das erste Jahrhundert in die Stadt Rom. Und es gibt eine kleine Diskussion darüber, welches Jahr wir nehmen wollen. Und du schlägst vor, dass wir die Zeit vom Kaiser Tiberius nehmen, denn das ist die Zeit, wo Jesus am Kreuz gestorben ist. Zu seiner Zeit war Kaiser Tiberius der Herrscher des Römischen Reiches. Und dein Vorschlag ist, dass wir zu der Zeit nach Rom kommen. Und dann erzähle ich dir und den Musikern, wer dieser Mensch war. Wir glauben ja immer, dass es vor allem Nero war, der der schrecklichste Kaiser des Römischen Reiches war. Und das ist wirklich wahr. Die große Christenverfolgung, die erste, war unter dem römischen Kaiser Nero. Er hat Rom verbrannt, hat das den Christen untergejubelt. Das Problem ist allerdings, es gab noch viele andere im Römischen Reich, die nicht viel besser waren als Nero. Und einer der ganz Schlimmen war der Kaiser Tiberius. Ich würde sagen, das war ein schrecklicher Mensch. Das war ein Tyrann. Ich würde sagen, es war ein Monster. Wir haben einige Berichte aus der Geschichte. Es gibt ein paar römische Historiker, die beschreiben, was das für ein Mensch war. Und nachdem ich das dir und den Musikern erzähle, wird uns allen klar, dass wir eigentlich zu dieser Zeit, zur Zeit des Kaisers Tiberius, überhaupt nicht nach Rom wollen. Er ist zu schrecklich. In der Zeit, in den letzten Jahren, war er überhaupt nicht Rom. Er war auf der Insel Capri, hat er sich einen riesen Palast gebaut. Aber das, was er da getrieben hat, das kann ich hier gar nicht erzählen. Es war ein Monster. Und obwohl er nicht in Rom wohnte, war seine Hand natürlich überall spürbar. Und nachdem ich das erzählt habe, dann beschließen wir doch lieber, eine andere Zeit auszuwählen. Und wir entscheiden uns, in die andere Zeit zu ziehen, und zwar in der Zeit des Kaiser Domitian. Ich schlage vor, dass wir im Jahre 83 nach Christus nach Rom gehen und uns das anschauen. Es ist die Zeit der Blüte. Rom ist fast auf dem Höhepunkt seiner Macht. Es ist die Pax Romana, die berühmte. Es ist ein gigantisches Reich entstanden. Und wie gesagt, es ist Wohlstand in Rom. Ein paar Jahre später ist Rom noch größer geworden, das Römische Reich. Aber eigentlich in dieser Zeit des Domitian und des Vaters von ihm war das schon gigantisch. Es war reich, es war Blüte, man hat viel gebaut. Man hat gerade den jüdischen Aufstand niedergeworfen und eine Beute gebracht nach Rom. Viel Gold und verschiedene Beute und es war Wohlstand. Rom ging es richtig gut. Und der Kaiser Domitian zu dieser Zeit, er war am Anfang noch ziemlich normal. Je älter er geworden ist, umso schlimmer ist er geworden. Aber das ist die Zeit, die wir uns aussuchen, um nach Rom zu gehen. Und damit wir das besser verstehen, erzähle ich noch ein paar Sachen. Also Domitian ist Kaiser geworden im Jahr 81. Er war der Sohn von Vespasian und der Bruder von Titus. Vespasian war ein römischer General, der unter Kaiser Nero in Ungnade gefallen ist, aber später ist er selbst Kaiser geworden. Und er ist derjenige, der den Krieg angefangen hat gegen Judäa. In Judäa gab es einen Aufstand. Und das Römische Reich, Kaiser Nero, hat ihn hingeschickt, um diesen Aufstand niederzuwerfen. Und er hat angefangen und in der Zeit, als er da gekämpft hat, ist er zum Kaiser geworden. Er ist nach Rom gegangen und sein älterer Sohn, Titus, hat den Krieg fortgesetzt. Und Titus war derjenige, der Jerusalem zerstört hat, den Tempel vernichtet hat, hat alles vernichtet. So viele Juden sind ums Leben gekommen. Es war auch ein schrecklicher Mensch. Vespasian ist gestorben 79, Titus ist der Kaiser geworden. Er war nur kurze Zeit Kaiser und wahrscheinlich hat Domitian, sein Bruder, ihn umgebracht. Wir wissen das nicht so genau, aber er wollte selbst Kaiser werden und er ist Kaiser geworden. Und das ist die Zeit, wo wir nach Rom kommen. Und wir kommen nach Rom und fallen natürlich alle auf, unsere Kleidung und alles ist völlig unterschiedlich. Und sobald wir in Rom sind, fällt das auf. Was ist das? Das ist eine Riesenaufregung. Und der Kaiser Domitian schickt ein paar Boten, die uns einladen zu ihm. Und zwar ins Kolosseum. Es ist nämlich so, dass das Kolosseum gerade eingeweiht wurde. Titus, Vespasian hat angefangen, Titus hat das Kolosseum gebaut und eingeweiht. In 81 hat er das eingeweiht. Und 100 Tage gab es Festspiele. Jeden Tag sind Tiere gestorben, Gladiatoren. 100 Tage hat man gefeiert. Kaiser Domitian hat das nochmal erneuert, hat noch größer gemacht, hat unten eine Unterkellerung gebaut für Tiere und Gladiatoren und hat noch einmal eingeweiht. Und wir kommen in die Stadt zum Schluss dieser Feierlichkeiten. Und wir werden eingeladen, hineingebracht zu dem Kolosseum. Unterwegs kommen wir an einem Triumphbogen vorbei. Das ist der Triumphbogen, den Domitian im Namen für seinen Bruder Titus gebaut hat. Und zwar als Erinnerung an die Niederwerfung des jüdischen Aufstandes. Das, was Titus getan hat, diese Tausende von Juden umgebracht, den Tempel vernichtet, alles aus dem Tempel mitgenommen nach Rom. Und zu seinen Ehren hat er das gebaut und ich gehe da vorbei mit den Musikern und mit dir zusammen. Und für mich ist das eine ganz besondere Zeit. Ich war hier ganz oft, aber ich bin noch nie mittendrin durchgegangen. Und für mich ist das eine ganz besondere Sache. Denn hier oben, das sind wie Fotos, die 2000 Jahre alt sind. Denn die Römer haben hier den siebenarmigen Leuchter geklaut aus dem Tempel. Das war eine Riesenbeute. Und man hat das verewigt. Das ist wie ein Foto aus dem Tempel. Der goldene, siebenarmige Leuchter. Und hier kann man schlecht erkennen, das ist der Schaubrottisch aus dem Tempel. Da oben steht ein Gefäß und da drinnen sind die Posaunen, die da genutzt worden sind. Und das ist für mich so interessant. Ich gehe da durch und irgendwann mal kommen wir schlussendlich in das Kolosseum. Das muss prachtvoll gewesen sein. Vor dem Kolosseum stand eine riesige Statue vom Kaiser Nero, 35 Meter hoch. Das hieß der Koloss von Nero. Deswegen das Kolosseum heißt wahrscheinlich danach. Und wir kommen hinein und man bringt uns einen riesigen Raum, wo viele Menschen sind. Viel Essen, viele unterschiedliche Speisen. Das kennen wir nicht. Viel Schweinefleisch, aber auch viel Obst. Und viel, viel Wein. Und du sagst, kann ich nicht einfach Wasser bekommen und ich warne dich vor dem Wasser in Rom. Es ist tödlich. Und so beschließen wir, durstig zu bleiben. Wir kommen rein und wir werden da begrüßt. Wir dürfen dann feiern, mit zusammen mit dem Kaiser. Es gibt viele Sitzgelegenheiten. Und dann irgendwann mal schickt der Kaiser Domitian einen Boten zu unserem Tisch und lässt uns was ausrichten. Und der einzige Grund, warum wir überhaupt mit dem Kaiser und mit den Leuten reden können, ist, weil ich Latein gelernt habe vor 40 Jahren. Und jetzt weiß ich zum ersten Mal, warum. Denn jetzt ist es die Sprache lebendig geworden. Und der Kaiser schickt einen Boten und sagt, er möchte was wissen. Er möchte die Zukunft wissen. Er möchte wissen, wie das Römische Reich im 21. Jahrhundert sein wird. Wie mächtig, wie prächtig wird das sein. Und wir werden vor den Kaiser gestellt. Und jetzt kann ich verstehen, dass das für mich eine große Gefahr ist. Und du verstehst nichts. Du beobachtest nur, was wir sagen und versuchst zu lesen, was eigentlich da passiert. Und ich beginne meinen Bericht. Und ich sage, hochverehrter Kaiser, um die Zukunft von Rom zu verstehen, muss ich in die Vergangenheit schauen. Ich muss von ein paar Ereignissen dir erzählen, die vor kurzem geschehen sind, von denen ich weiß. Auf dem Weg hierher sind wir durch den Triumphbogen gegangen, den du zu Ehren deines Bruders Titus gebaut hast, den du wahrscheinlich umgebracht hast. Das war sein Sieg in Judäa. Seine Legionen haben Jerusalem zerstört. Seine Legionen haben den Tempel verbrannt. Sie haben gedacht, dass sie den Gott Israels, den Gott Jahwe, besiegt haben. Aber sie haben sich geirrt. Der Gott Jahwe, der wohnt nicht in Häusern von Menschen gemacht, auch nicht mal in Tempeln. Der Gott Jahwe thront im Himmel. Er herrscht über alles. Und verehrter Kaiser, ich weiß, dass es für dich sehr schwer sein wird, das vorzustellen und zu glauben, aber das Römische Reich wird in Zukunft sich diesem Gott unterwerfen, von dem Titus glaubte, dass er ihn besiegt hat. Sie werden ihn anbeten. Und schlussendlich wird ganz Rom zur Erkenntnis kommen, dass all die Götter, die du heute anbetest, keine Götter sind. Und in etwa 250 Jahren wird man alle eure Tempel schließen. Sie wird man alle zerstören. Es wird nichts von ihnen übrig bleiben. Und wir wissen aus der Geschichte, dass du einen Tempel für den Gott Jupiter bauen wirst. Von diesem Tempel wird kein Stein bleiben. Wir wissen nur die Berichte. Nichts wird davon bleiben. Das Opfern von Tieren, Anbetung von Bildern wird verboten sein. Und das wird übrigens ein römischer Kaiser sein, der das befehlen wird, der Kaiser Konstantin. Und so wird nichts davon bleiben. Es geht jetzt ein Aufschrei durch die Menge. Die Senatoren springen auf, um zu protestieren. Und du schaust mich mit Entsetzen an. Was hast du da gesagt? Was ist da passiert? Und der Kaiser Domitian sitzt kerzengerade auf seinem Thron. Und die Prätorianer, die ihn bewachen, sehen das als ein Zeichen und stellen sich schon halb Kreis hinter uns. Und jeder von denen greift nach dem Schwert. Domitian lehnt sich nach vorne und mit ungeduldiger Handbewegung fordert er alle zum Schweigen auf. Und dann fragt er, ist das wirklich wahr? Ist das wirklich wahr, was du da erzählst? Alle Tempel werden geschlossen sein? Die Götter wird man nicht mehr anbeten? Und ich antworte, verehrter Kaiser Domitian, damit man das verstehen kann, muss ich noch weiter zurück in die Geschichte. Vor circa 50 Jahren, als der Kaiser Tiberius geherrscht hat im Römischen Reich, taucht plötzlich ein Mann auf, der heißt Johannes. Und dieser Mann ist sehr ungewöhnlich gekleidet, seine Speise ist ungewöhnlich. Und er verkündet plötzlich, dass das, was in den heiligen Schriften der Juden geschrieben ist, von dem Messias, der kommen soll, dass sich das erfüllt und dass der Messias bald kommen wird. Und es gibt eine Riesenaufregung in Jerusalem und die Menschen kommen in Scharen zu Johannes und er tauft sie. Und sie fragen, bist du der Messias? Und Johannes sagt, nein, ich bin nicht der Messias. Es ist derjenige, der nach mir kommt. Und ich bin es nicht wert, ihm sogar die Schuhriemen zu lösen. Aber er ist derjenige, der das machen wird. Und er wird herrschen. Aber Johannes kommt in Konflikt mit den Führern seines Volkes und schlussendlich wird er verhaftet. Und der König Herodes wirft ihn ins Gefängnis und schlussendlich wird er enthauptet. Und dann sage ich, verehrter Kaiser, ich sehe jemand neben dir sitzen, den kenne ich. Das ist Josephus Flavius. Josephus Flavius ist in unserer Zeit ein berühmter Historiker, hat sehr viel geschrieben. Ich habe zu Hause alle seine Bücher in verschiedenen Sprachen. Und er ist derjenige, der das dir bestätigen kann, das, was ich dir von Johannes erzählt habe. Er weiß es. Er hat das aufgeschrieben und er wird das dir bestätigen, dass das war. Bevor Johannes enthauptet wurde, ist Jesus tatsächlich am Jordan erschienen. Und Johannes, als er ihn gesehen hat, rief er aus, das ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und dieser Jesus hat angefangen zu predigen. Und er war anders als irgendein Prediger, als irgendein Mensch davor. Er predigte, dass das Himmelreich nahe herbeigekommen ist und dass es ein Reich ist, das nicht von dieser Welt ist. Aber es ist ein Reich, das die ganze Welt verändern wird, jeden Menschen. Aber seine Botschaft hat den Leitern des jüdischen Volkes nicht gefallen. Sie haben ihn verhaften lassen. Er wurde dann auch vor den römischen Konsul Pontius Pilatus gestellt, der ihn kreuzigen ließ. Mein verehrter Kaiser Domitian, ich sehe noch jemand unter den Senatoren, den ich kenne. Das ist Senator Tacitus. Das ist in unserer Zeit ein berühmter Historiker. Und er kann dir das bestätigen, dass das, was ich jetzt erzähle, dass das stimmt. Er weiß es. Er hat das niedergeschrieben. Und er weiß, und er wird das dir bestätigen, dass das nicht das Ende der Geschichte war. Denn nach dem jüdischen Passa ist der Leib Christi von Jesus, von dem Messias, das mir ein Grab gelegt hat und versiegelt hat und die römischen Soldaten es bewacht haben, war er plötzlich weg. Und erst konnten die Menschen nicht verstehen, was da passiert ist. Und dann kam ein Bericht nach dem anderen in der Stadt Jerusalem und einer nach dem anderen, zuerst einzelne, dann mehrere kleinere Gruppen und dann Hunderte haben ihn gesehen. Und jetzt wird klar, dass dieser Jesus auferstanden ist. Genau wie er vorher gesagt hat. Er ist auferstanden. Und seine Jünger, die völlig entmutigt waren und niedergeschlagen, die waren wie verwandelt. Und sie fingen an, diese Botschaft von der Auferstehung überall zu verkünden. Das Reich Gottes ist tatsächlich herbeigekommen. Und das ist das, was sie gepredigt haben. Seine Nachfolger wurden verfolgt, geschlagen, gefoltert, gekreuzigt. Aber der Herr von diesem Reich, der König, ist Jesus. Und der Glaube dieser Jünger blieb ungebrochen. Die Botschaft von der Auferstehung konnte man nicht aufhalten. Sie hat sich ausgebreitet über das ganze Römische Reich. Und man konnte es nicht stoppen. Kaiser Domitian, du weißt, dass jetzt, genau jetzt, hier in Rom, gibt es Menschen, Sklaven, Freie, Männer, Frauen, Römer, Besucher, die sich überall treffen, manche in den Katakomben, um diesen Herrn anzubeten. Kaiser Domitian, du weißt das sogar, unter deinen nächsten Verwandten gibt es Menschen, die ihn anbeten. Und in den nächsten 230 Jahren wird dein Reich alles versuchen, um diese Sekte der Nazarener, wie die Römer es genannt haben, zu vernichten. Aber sie werden keinen Erfolg haben. Man kann diese Botschaft vom Kreuz, von der Auferstehung, nicht aufhalten. Und sie weitet sich aus und geht immer weiter. Und obwohl dieser Jesus von Nazareth deine große und herrliche Stadt Rom nie besucht hat, werden sein Name und seine Symbole die ganze Stadt verändern. Es wird in Rom kaum eine Straße geben, die nicht an Jesus von Nazareth erinnert. In meiner Zeit gibt es in Rom ungefähr 1000 Kirchen. An jeder Kirche gibt es ein Kreuz, aber eigentlich in jeder Straße. Überall wird man dieses Zeichen sehen und die Erinnerung daran im ganzen Römischen Reich. Und, verehrter Kaiser, sogar hier im Kolosseum, dieser VIP-Eingang, durch den du heute gegangen bist, da wird ein riesiges Holzkreuz stehen. Aber dieses Kreuz, nicht Erinnerung an die Macht Roms, an die Brutalität Roms, sondern als Erinnerung an das, was der Sohn Gottes für uns getan hat. Im 21. Jahrhundert ist das Kreuz das Symbol der Macht und der Liebe Gottes. Es wird ein Symbol des Lebens und der Auferstehung sein. Verehrter Kaiser Domitian, schau dir mal die Frauen in meiner Gruppe an. Jede von ihnen trägt ein Kreuz am Hals, aber nicht ein Symbol an das, was Rom ist und an die Macht des Roms, sondern das ist die Erinnerung an die Liebe, an das Leben, an die Auferstehung. Und nicht nur das, wir haben sehr viele Lieder über das Kreuz und dann bitte ich die Gruppe nach vorne zu kommen und ein Lied vom Kreuz zu singen. Und die Gruppe kommt nach vorne und singt für alle Senatoren und für den Kaiser Domitian ein Lied vom Kreuz. Wir halten hoch das Kreuz. Nachdem sie gesungen haben, herrscht Totenstille. Niemand kann auch nur ein Wort hervorbringen. Das ist doch absolut unmöglich. Das Kreuz, ein Symbol der Liebe? Wer hat sich das ausgedacht? Alle Tempel werden geschlossen sein. Im ganzen römischen Reich keine Priester, keine Opfer, keine Sklaven. Der Gott Jupiter wird verschwunden sein. Und ein jüdischer Rabbi, der vor 50 Jahren am Kreuz gestorben ist, den die Römer gekreuzigt haben, er wird im ganzen römischen Reich angebetet werden. Und es ist für die Menschen kaum fassbar. Und dann anschließe ich mich noch ein paar Worte zu sagen. Kaiser Domitian, in Zukunft wird man sich an dich nur als an einen Tyrannen erinnern, als einen Mörder. Aber eigentlich alle römischen Kaiser, die werden in unseren Geschichtsbüchern, wird nur kurze Erwähnung sein. Ein Satz, vielleicht zwei, das ist alles. Mit Ausnahme vom Kaiser Augustus. An den werden wir uns immer erinnern, jedes Jahr. Aber nur im Zusammenhang mit der Geburtsgeschichte von Jesus von Nazareth. Seine großen Taten spielen für uns keine Rolle. Er ist eine Notiz in der Geschichte des Messias. Aber die Worte dieses Messias, die wird man aufschreiben. Und sie werden sich ausbreiten in der ganzen Welt, in allen Völkern, auf allen Sprachen. Das, was er gesagt hat und gelehrt hat, wird sich ausbreiten auf der ganzen Welt. Und verehrter Kaiser, du kannst das dir sicher nicht vorstellen, aber dieser Jesus von Nazareth, er wird die einflussreichste, die am meisten verehrte und die am meisten angebetete Person der Welt sein. Das, verehrter Kaiser Domitian, ist die Zukunft des glorreichen römischen Reiches. Rom ist nicht ewig, aber es gibt einen Gott, dessen Herrschaft ewig ist. Und das war sein Tempel, den dein Bruder zerstört hat. Das war sein Sohn, den ein römischer Konsul kreuzigen ließ. Aber er lebt. Und dann setze ich mich hin. Das ist so unglaublich. Das geht über alles hinaus, was man sich vorstellen kann. Niemand bewegt sich, niemand sagt etwas. Und dann alle achten auf den Kaiser, was wird jetzt passieren? Und dann plötzlich bewegen sich die Mundwinkel des Kaisers und er bricht ins Gelächter aus. Und die ganze Menschenmenge, die ganzen Prätorianer und die Senatoren brechen ein brüllendes Gelächter aus. Niemand weiß warum, aber weil der Kaiser lacht, lachen die mit. Und dann erhebt sich der Kaiser und erhebt einen Toast auf den Geschichtenerzähler aus der Zukunft. Der sagt, bravo, brillant, was für eine Geschichte, was hast du dir da ausgedacht? Ich habe sie fast geglaubt, deine Geschichte, bis du zum Kreuz gekommen bist. Dann wusste ich, das hast du dir ausgedacht. Das kann nicht stimmen. Und dann fordert Kaiser Domitian, die Musiker zu spielen und zu feiern. Und er kommt selbst zu unserem Tisch und sagt, ich bestehe darauf, dass sie morgen wiederkommt. Und dass sie dann wirklich erzählt, was die Wahrheit ist, wie das römische Reich in Zukunft sein wird. Keine Fantasiegeschichten, ich will die Wahrheit wissen. Ich will wissen, was die Zukunft des römischen Reiches ist. Aber ihr dürft schon mittags kommen, dann werden wir ein paar entlaufene Sklaven kreuzigen. Vielleicht sind ein paar Christen dabei. Und wenn ihr das gesehen habt, werdet ihr nie auf die Idee kommen, dass das Kreuz ein Symbol des Lebens und der Hoffnung ist. Und niemand wird sich je ein Kreuz an den Hals hängen. Das, was passiert ist, was tatsächlich passiert ist, ist einfach unglaublich. Und dieses Kreuz, das, was Christus für uns getan hat, hat sich ausgebreitet über die ganze Welt. Und hier sind ganz viele Menschen, dessen Leben sich verändert hat durch dieses Kreuz. Und ihr Lieben, das ist das, was wir heute feiern. Daran denken wir. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist das eine Gotteskraft. Und das ist das, was wir feiern. Er ist für uns gestorben. Er liebt uns. Und das Kreuz ist das Symbol dafür. Und wir dürfen das heute feiern, daran denken und diese Botschaft weitertragen. Amen.